Der Text für die heutige Bibelstunde steht in Matthäus 24. Ich lese uns die Verse 4 bis 8. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch niemand verführe. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschrecket nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich, und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Wir beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend, dass wir zusammen sein dürfen, auf dein Wort hören dürfen und dass du uns nicht im Unklaren lässt über das, was du vorhast. Danke, dass du Ziele und Pläne hast mit deiner ganzen Schöpfung, mit deinem Volk Israel, aber auch mit jedem Menschen, mit jedem Einzelnen von uns hier, die wir hier zusammen sind. Danke, dass du groß und allmächtig bist und in all deiner Allmacht auch dich um das Kleine, die kleinsten Kleinigkeiten auch in unserem Leben kümmerst. Und so rede du heute Abend zu uns. Du weißt, in welcher Situation jeder Einzelne ist, wie wir sind, wie wir vor dich kommen. Sprich du zu unseren Herzen, schenke du uns Zuspruch, Mut, Trost und all das, was jeder Einzelne braucht. Danke, dass wir auf dich vertrauen dürfen und dass du zu uns redest. Und so gib du deinem Boten Rainer Wörz Gnade zum Reden und uns ein offenes Herz, dass wir dich verstehen. Amen.
Bei der Geburt unseres ersten Kindes, Anfang der 90er Jahre in Bielefeld, das war in den Bethelschen Anstalten zum Fuße der Sparrenburg, da habe ich eine Fehleinschätzung gehabt. Ich dachte, das ist so eine Sache von ein paar Stunden. Man fährt jetzt eben mal ins Krankenhaus und dann ist man dann relativ bald wieder zu Hause. Aber das zog sich vom Einsetzen der Wehen am Sonntagnachmittag bis zum Mittwoch am frühen Morgen hin. Bei den nächsten vier Kindern war es dann nicht mehr so. Und da war ich auch schon ein bisschen vorgewarnt. Und ich weiß noch, wie oft ich flehentlich, dieser Entbindungsraum war eben auch so, dass man auf die Sparrenburg in Bielefeld blicken konnte. Und wie oft ich flehentlich nach oben geblickt habe und gedacht habe, wann ist endlich vorbei? Einmal in der Nacht, da war es dann ein bisschen ruhiger und ich habe auch versucht, mal die Augen zuzubekommen. Da schrie nebendran eine junge Dame, also da war ja auch wieder nichts drin. Und unser Text, der hat es ja auch mit Wehen zu tun. Wir haben es gehört, im 8. Vers des 24. Kapitels des Evangeliums nach Matthäus sagt der Herr in seiner Endzeitrede: Das alles aber, also das, was er gerade geschildert hat, ist erst der Anfang der Wehen. Dann geht es erst noch richtig los. Also mit diesem Wort warnt Jesus ja, das Ende allzu schnell auszurufen. Und das ist leider immer wieder geschehen, bis in unsere Tage hinein. Ich weiß nicht, ob Sie einmal von der sogenannten Miller-Bewegung gehört haben. Die Miller-Bewegung ist ein besonders negatives Beispiel eines Bruders, der sehr ernsthaft an der Schrift geforscht hat und der ein ansonsten feiner Bruder und Pastor war, Baptist. Und er hat Anfang des 18. Jahrhunderts Berühmtheit erlangt, allerdings in negativer Weise, weil er für 1844 die Wiederkunft Jesu Christi prophezeit hat, beziehungsweise aufgrund von Daniel berechnet hat. Trotz der klaren Warnung, die es in der Schrift gibt. Er selber hat nur das Jahr genannt, aber seine Anhänger haben gesagt, das ist noch nicht genau genug. Er hat das aus diesen 2300 Abend und Morgen von Daniel dann errechnet. Wir können das noch genauer machen und sie sind dann auf den 22. Oktober 1844 gekommen. Und das war natürlich eine große Enttäuschung. Die Miller-Bewegung, die zweite Erweckungswelle war das in den Staaten Anfang des 19. Jahrhunderts. Die hatte zeitweise 100.000 Anhänger. Das war also eine richtige Bewegung, die man auch in der Welt wahrgenommen hat. Und Sie können sich vorstellen, wie die die Nacht auf diesen Tag verbracht haben, diesen Tag. Irgendwann ging es dann auch noch, ja, vielleicht ist es die Nacht drauf, aber dann machte sich doch die Enttäuschung breit. Und was war die Folge? Die Folge war unterschiedlich. Es gab solche, die sich grundsätzlich vom christlichen Glauben abgewandt haben. Es gab solche, die gesagt haben, wir haben irgendeinen Rechenfehler, wir müssen noch einmal den Rechenschieber nehmen. Und die haben dann tatsächlich noch 1, 2, 3 weitere Termine genannt. Und es gab aber auch, und das waren aber die wenigsten, die sich unter dieser Fehlentwicklung, gebeugt haben und gesagt haben, das war ein Irrweg. Er selber, Miller, lebte noch 5 Jahre, hat keine Berechnung mehr vorgenommen, aber er war der festen Überzeugung, also in den nächsten Jahren von sich aus gesehen, wird das Ende da sein. Also der Herr warnt ganz klar, dass man das Ende nicht zu schnell ausruft. Und am Ende der Endzeitrede nach Matthäus, das sagte er im Vers 36, von jenem Tag und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Da ist doch eigentlich jede Diskussion am Ende, oder? Da können wir doch nicht sagen, aber wir sind noch etwas schlauer und heute wissen wir mehr. Und dann gibt es vom Auferstandenen vor seiner Himmelfahrt noch einmal eine Warnung. Das eine war ja vor der Passion, war ja vor Kreuz und dann auch vor der Auferstehung. Und jetzt aber nach der Auferstehung warnt er sie nochmal und das berichtet Lukas in seinem Zeugnis in der Apostelgeschichte in Vers 7 des ersten Kapitels, sagt er, er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Und bis hinein in unsere Tage wird nach meinem Verständnis unbiblisch gerechnet, wird unbiblisch das schnelle Ende ausgerufen, manchmal mit konkreten Datum, manchmal mit dem Satz, es kann ja auf keinen Fall noch länger gehen, es muss ja jetzt. Es kann sich doch noch länger hinziehen. Es kann alles, ich wiederhole mich, ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe, es kann alles sehr schnell gehen. Und wenn es mal richtig läuft, da werden wir staunen, wie im ICE-Tempo die Endzeit ablaufen wird. Aber es gibt eben, um in diesem Bild der Wehen auch zu bleiben, immer wieder diese Wehenpausen, die manchmal sehr lang sein können. Also wir können schon mal eine Konsequenz aus diesen Passagen entnehmen. Zeichen der Zeit erkennen, ja. Zeitpunkt der Wiederkunft oder Entrückung berechnen, nein. Aber man darf nicht das eine auch mit über Bord werfen. Sonst hätte der Herr sich die ganze Rede sparen können. Und wir haben ja das letzte Mal angefangen, uns mit dieser Endzeitrede, die uns alle drei Synoptiker, Matthäus, Markus, Lukas, in kleinen Variationen berichten, zu beschäftigen. Und wir haben gesehen, es war ja auch die Endzeit im Leben Jesu. Wir haben diese letzte intensive Woche, auf die ja eigentlich die ganze Erdenzeit Jesu hingelaufen ist, betrachtet, die mit dem Palmsonntag begonnen hat, als Jesus auf dem Eselsfüllen reitend eingezogen ist. Der König nach Sacharja 9, das war ja prophezeit, er wird kommen in seine Stadt. Und dann haben wir gesehen, wie diese Woche abgelaufen ist, wie dann in dieser Woche der Karfreitag war, wie dann eben auch am Sabbat der Herr im Grab war, geruht hat und wie er dann am Sonntag, ich sag mal jetzt in unserer Sprache, in unserer Terminologie, am Ostersonntag auferstanden. Es war eine ungeheuer gefüllte Woche und am Dienstagabend in dieser letzten Woche hält der Herr diese große Endzeitrede. Deswegen mitten in seine persönliche Endzeit hinein hält Jesus eine Endzeitrede. Und wir haben festgestellt, es war ihm einfach wichtig, diese Rede zu halten. Wir haben festgestellt, er hat ja richtig provoziert. Also ich sage es mal so menschlich, er hat gewartet auf eine Chance, dass er diese Rede noch halten kann, weil es eine wichtige Wegweisung ist für die Jünger, die ja pars pro toto für die werdende Gemeinde stehen, um diesen Jüngern der Gemeinde und dann auch dem endzeitlichen Israel diese Information noch mitzugeben. Und so haben wir gesagt, es war wohl, als er am Dienstag zum letzten Mal aus dem Tempel gegangen ist. Und das war praktisch auch eine prophetische Handlung. Wie in Hesekiel, der Herr, der in seinen Tempel gekommen ist, aber sie haben ihn nicht erkannt, er zieht aus die Herrlichkeit des Herrn, in dem Fall eine verborgene Herrlichkeit, in dem fleischgewordenen Sohn Gottes, verlässt den Tempelbereich und damit war Israel gerichtsreif geworden. Er übernachtete entweder auf dem Ölberg oder in Bethanien bei seinen Freunden Martha, Maria und dem auferweckten Lazarus. Lukas 21 zeigt uns, dass er auch auf dem Ölberg geschlafen hat. Und ja, die Israelreisenden, die sind jetzt natürlich in Gedanken wieder am Ölberg Und der eine oder andere denkt, ja, ich weiß genau die Stelle, wo es war. Ich habe mir gleich gedacht, hier muss es gewesen sein. Ich laufe auch immer so durch Israel und denke immer noch, ich entdecke die Sandale des Paulus oder so. Ist ja nicht Käse, aber man guckt immer ganz genau hin, wie könnte es gewesen sein. Also Lukas 21, Vers 37. Er lehrte aber des Tages in dem Tempel und des Nachts ging er hinaus und übernachtete auf dem Berg, der Ölberg genannt wird. Und das ganze Volk kam frühmorgens im Tempel zu ihm, ihn zu hören. Dienstag, letzter Tag im Tempelbereich. Von da an hat er den Tempelbereich nicht mehr betreten. Und dann hält er an diesem Abend, vielleicht in der untergehenden Sonne, die Jünger blicken auf dieses wunderbare Gebäude, das es verdient hätte, das achte Weltwunder genannt zu werden. Und sie sind voller Stolz. Man muss sich auch vorstellen, die Jünger haben gedacht, jetzt geht's nach Jerusalem. Jetzt wird der Herr nochmal ganz anders sich zeigen. Jetzt wird der Herr auf den Thron Davids steigen. Wir werden irgendwie mit vorne dabei sein. Sie haben noch auf dem Weg gestritten, wer zu Rechten sitzen darf. Jetzt wird er die Römer rausfegen. Jetzt wird er gegen die Sadduzäer und das Gottlose im Volk vorgehen. Und jetzt wird das messianische Reich beginnen. Das war ihre Erwartung. Und sie zeigen auf diesen Tempelbereich. Und das nutzt nun Jesus, indem er eben dann, als sie ganz stolz darauf hinweisen, sagt, ich sage euch, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Kein Stein wird auf dem anderen. Und so ist ja dann auch genau gekommen. Warum hat sich das im Jahr 70 so genau erfüllt? Außer was die tempelumgebenden Mauern betrifft. Aber der eigentliche Tempel, kein Stein auf dem anderen. Warum? Weil ja Titus, der Sohn des Cäsaren Vespasian, hat die Anweisung gegeben, den Tempel zu schonen. Aber so berichtet Flavius Josephus, durch eine unachtsam geworfene Fackel ist der ganze Tempelbereich in Flammen aufgegangen und damit auch das viele, viele, viele Tempelgold, das an den Wänden war, aber auch der Tempelschatz zum Teil. Und durch die Hitze des Feuers ist das Gold flüssig geworden und ist dann zwischen die Steine geflossen. Und so mussten die Römer nachher, die wollten natürlich diesen Goldschatz haben, so mussten sie nachher alle Steine bewegen und Steine wegheben, um an dieses Gold zu kommen. Und es blieb kein Stein auf dem anderen. Eigentlich stellen die Jünger eine Doppelfrage. Und da muss man schon alle drei Endzeitreden nach Matthäus, Markus und Lukas anschauen. Also es ist manchmal zum Mäusemelken. Ich bin manchmal an meinem Schreibtisch verrückt geworden. Bis du da mal einigermaßen einen Überblick hast, hat da noch keiner das mal sauber dargestellt. Also habe ich es halt selber versucht, mir alle Bibeltexte. Und manchmal ist es nicht klar, wie es genau zueinander geordnet ist. Aber nur wenn man alle drei Endzeitreden, und da merken wir wieder, sie sind komplementär, wir brauchen alle drei. Wenn man alle drei Endzeitreden nebeneinander stellt, merkt man, dass die Jünger eigentlich eine Doppelfrage stellen. Sie fragen nach zwei verschiedenen Zeiträumen. Ob ihnen das so bewusst war, weiß ich nicht. Aber im Ergebnis ist es so. Sie fragen zum einen nach der Zeit der Zerstörung des Tempels. Wann wird das sein, sagen sie? Wann wird der Tempel zerstört? Was ist das Zeichen dafür? Das ist die Frage nach der Zerstörung des Tempels und der Zeichen, die dem vorangehen. Und dann der zweite Teil in der Doppelfrage. Was ist das Zeichen deiner Herrlichkeitsankunft, deiner Parousia? Die meisten Übersetzungen haben deiner Wiederkunft, das ist aber in dem Fall meines Erachtens falsch. Ich sage dazu gleich nur einen Satz. Also es geht um zwei verschiedene Zeiträume. Das sehen wir jetzt natürlich in der Retroperspektive sehr deutlich. Damals hätte man das vielleicht auch ineinander gebracht, gedacht, naja, das wird ineinander übergehen. Und die Texte in Matthäus 24, Lukas 21 und Markus 13, die beleuchten wechselweise und ineinander übergehend beide Zeiträume. Nicht immer, aber immer wieder. Und das macht es manchmal so schwierig, und das dann auch sauber auseinanderzubringen, was ist auf was bezogen und was erfüllt sich mehrfach, das ist eben dann auch die Schwierigkeit. Ja, nochmal zum zweiten Fragebereich, zum zweiten Zeitraumbereich, nämlich der eigentlichen Endzeit, der Zeit, jetzt sage ich in Anführungszeichen, der Wiederkunft Jesu Christi. Wir haben schon letztes Mal darüber gesprochen, dass hier ein Wort steht, Synthilaias tou aionos. Und das heißt eigentlich den Abschluss der Welt. Der Welt, wie wir sie jetzt kennen. Der Welt ohne die sichtbare Herrschaft Gottes. Es ist nicht das Ende der Welt. Es ist auch von den Jüngern aus gesehen, so konnten sie gar nicht fragen, die Frage nach der Wiederkunft, weil ich wiederhole mich. Die Jünger haben gar nicht auf ihrem Schirm, auf ihrem Radar gehabt, dass der Herr jetzt dann in 3 Tagen am Kreuz stirbt. Sie haben gar nicht auf ihrem Radar gehabt, dass er dann wieder auferstehen wird und dass er dann fast 2000 Jahre nochmal zum Vater geht und erst dann wiederkommt. Ihre Erwartung, wenn Sie nach der Parousia, nach der Herrlichkeitsgegenwart fragen, war vielmehr die, irgendwie wird es jetzt da unten zum Endkampf kommen. Und dann wird das Reich beginnen. Also wir müssen da sehr sauber arbeiten. Es geht aber in Ihrer Fragestellung, Herr, wann beginnt die neue Welt, die neue Zeit, die nach dem Propheten untrennbar verbunden ist mit dem Messias, mit dieser eschatologischen Endzeitgestalt, dieser Heißgestalt, die von allen angekündigt ist und von der Sie jetzt in Ihrer 3,5-jährigen Ausbildungszeit erfahren haben. Es ist nicht nur ein besonders gesegneter Mensch, es ist nicht nur ein Nachkomme Davids, sondern es ist der Sohn Gottes, der dieser Messias-König ist. Da war eine neue Dimension. Aber trotzdem hatten Sie die Erwartung. Sie mögen sagen, ja, woher willst du das wissen? Schauen Sie die Depression an nach dem Kreuz. Die sind also da nicht durch Jerusalem gelaufen und haben gesagt, wartet mal ab. Der Josef von Arimathea, der hat sein Grab nur übers Wochenende verliehen. Nur übers Wochenende. Am Montag ist wieder frei. Der muss sich keine Sorgen machen, wo er einmal beerdigt werden kann. Es ist nur so eine kurze Leihgabe. Und die waren völlig am Boden. Ja, was ist denn jetzt los? Weil sie diese falsche Erwartung haben. Und dann merkt man, man kann ein Jünger des Herrn sein und beim Herrn nahe sein und kann trotzdem so daneben liegen. Und das nicht nur im Jahr 30, 32 oder 33. Ich habe gehört, das kann man auch im Jahr 2015 daneben liegen. Und deswegen brauchen wir einander auch in der Korrektur. Und wir müssen immer wieder neu horchen und nachfragen. Ich habe ja schon oft über Matthäus 24 gesprochen. Und als ich jetzt vorher so hoch bin, habe ich gedacht, meine Güte, ja, manche Kassette wird man doch wieder einfangen wollen, verstehen Sie? Es schließt sich nochmal was Neues und dann denkt man, das habe ich bisher gar nicht so klar beachtet. Und in diesem Prozess müssen wir stehen. Wir müssen nicht sagen, jetzt haben wir es, das war's, Punkt, aus, Ende, sondern wir müssen in einem Prozess an der Hand des Herrn gehen und in das Wort hineinführen lassen und gegenseitig korrigieren und weiterführen lassen. Und das bringt uns dann auch voran. Sie fragen nach den Zeichen, nach den Semaion. Ja, was sind das? Semaion wird verwendet für Wunderzeichen. Also die Juden fragen einmal, um die Messianität als Beweis geliefert zu bekommen, nach einem Zeichen. Sie meinen ein Wunderzeichen. Mach ein Wunder, dann glauben wir. In diesem Sinn wird dieser Begriff verwendet. Also Jesus sagte dann auch, ich nenne euch mal ein Wunderzeichen. Das haben sie aber nicht verstanden. Was war das Wunderzeichen in Matthäus 12? Das war die Auferstehung des Herrn als Zeichen des Jonas. So wie Jonas 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, also wird es Menschen Sohn und so weiter. Und die Auferstehung, das war das Wunderzeichen, dass er der Messias ist. Semaion wird aber auch verwendet als Erkennungszeichen. Also woran kann man es erkennen? Zum Beispiel der Kuss des Judas war jetzt kein Wunder, aber die Soldaten, die Tempelwache hat erkannt, das ist er. Und Semaion wird als Warnzeichen verwendet. Und die Jünger sind irgendwie, da haben wir schon letztes Mal drüber gesprochen, auf das Wann fixiert. Und wir leider auch so oft. Das Wann wird das geschehen? Und Jesus beantwortet die Frage eigentlich das Wann umfassender, als sie es gedacht haben. Aber er fokussiert sehr stark auf das Wie. Wie wird die Zeit sein? Wie wird sie beschaffen sein? Was für eine Qualität wird die Zeit haben? Wie wird der innere Zustand der Zeit sein? Ich erinnere Sie nur mal an die Passagen, wo Jesus sagt, es wird sein wie in den Tagen Noahs. Da geht es ja jetzt nicht um einen Zeitraum. Also da geht es nicht auf einen bestimmten Zeitpunkt hin, sondern die Tage Noahs, die sind gekennzeichnet mit bestimmten Eigenschaften. Zum Beispiel Okkultismus. Oder es wird sein wie in den Tagen Lots. Da geht es auch nicht, dass man sagen kann, ah, die Tage Lots, das ist doch von 2020 bis 2025. Nein, das kann man nicht sagen, das machen wir gar nicht. Tage Lots bedeutet die inneren Kennzeichen, die Sodomie, die Fülle von Brot, wie bei Hesekiel 16 steht über Sodom. Das sind die Kennzeichen. Und da merkt man schon bei diesen Wie-Kennzeichen, bei der Qualität der Zeit, bei dem Charakter der Zeit, das ist viel schwieriger. Gell, wenn ich sage, wenn der Eiffelturm einstürzt, dann ist es soweit. Das ist relativ einfach. Da Live-Bild auf den Eiffelturm, rums, jetzt geht's los. Ja, das ist sehr einfach. Aber wenn ich sage, die Zeit wird gesetzlos sein, ja, das sind ja Entwicklungen, das lässt sich nicht so leicht festmachen. Und ich glaube, das ist bewusst gewollt, diese Kombination. Ganz zum Ende hin, wenn es in die Jahrwoche hineingeht, in die letzten 7 Jahre, dann gibt es auch klare Zeichen. dann gibt es auch, aber bis dahin geht es mehr um Qualität. Man muss ein Empfinden haben für das, was innerlich vom Herrn gesagt wird. Also wenn ich es richtig diagnostiziert habe aus den Texten, haben wir mit dieser Doppelfrage zwei Zeiträume, auf denen die Endzeitrede hingeht. Zum einen ins erste Jahrhundert. Heute wissen wir, vor allem in die Zeit des jüdisch-römischen Krieges und davor, jüdisch-römischer Krieg 66 bis 70, endete mit der Zerstörung Jerusalems und des Tempels. Und aber auch im Fokus das andere Ende sozusagen, die Zeit vor der Wiederkunft Jesu Christi in Macht und Herrlichkeit. Und ohne dass ich es jetzt lang begründe, die Endzeit beginnt im engeren Sinn, ich werde gleich noch einen Satz dazu sagen, mit der ersten Aliyah 1882. Und da fährt dann eine Steigerung 1948, Staatsgründung Israels, und eine erneute Steigerung 1967, die Altstadt kommt in die Hand des Staates Israel. Und die nächste Steigerungsstufe ist, dass sie wirklich die Hoheit über den Tempelberg ausüben, die sie zwar formell haben, aber im Moment nicht diese Rechte wahrnehmen, weil das einfach zum Weltkrieg führen würde. So einfach ist es, ja. Da lassen die, man muss eigentlich sagen, da lässt sich der Staat Israel auf der Nase herumtanzen. Also auf dem eigenen Staatsgebiet benehmen die sich so. Ich weiß nicht, ob ihr auf dem Tempelberg wart. Ja? Achso, ich habe jetzt die Jetztreisenden angeguckt. Aber wir zwei waren auch schon, das ist klar. Wir waren auch schon. Und ich finde es eine Frechheit, dass du da angeblich ja alles tolerant und so, aber du darfst keine Bibel mitnehmen. Du darfst da oben nicht beten. Wenn die einen betenden Juden oder Christen erwischen, gibt es Schläge. Das ist ein Unding. Aber so ist es noch im Moment. Jetzt müssen wir also jede Textpassage prüfen. Geht sie mehr auf die Zeit des ersten Jahrhunderts oder mehr auf die Zeit des Endes? Hat sie sich schon erfüllt und wird sie sich noch erfüllen? Aber das wäre zu einfach. Jetzt, ich habe schon gesagt, das Bild ist ja auch im prophetischen Erfüllungscharakter so, dass wir Vorteil und Vollerfüllung haben. Das heißt, bestimmte Dinge treten mehrfach auf. Sie sind nicht vollerfüllt in bestimmten Geschehen, zum Beispiel, dass Israel wieder zurückkehrt ins Land der Verheißung. Das hat sich von der babylonischen Gefangenschaft, wir haben jetzt in diesen Tagen viel über Hesekiel gesprochen, erfüllt mit der Rückkehr aus Babylon. Aber es war ja nicht die Vollerfüllung. Es hat sich wieder erfüllt 1948, aber immer noch nicht im vollen Sinn. Und das wird sich voll erfüllen, wenn sie mit dem Messias sozusagen ins Land gehen. Und dieses Vorteil und Vollerfüllung haben wir immer wieder auch in der Endzeitrede. Und dazu kommt noch der Wehengedanke. Der Herr hat dieses Bild ja bewusst gewählt. Und die Wehen, ich habe diesen Wehenschreiber, also dieses Geräusch, also das ging mir dann, ich weiß nicht, wie viel Kinder kriegen, ist nicht so einfach, ich sag's Ihnen, ja. Dieser Wehenschreiber, dieses bestimmte Geräusch und dann immer diese Kurve und dann jetzt geht's endlich los. Nee, jetzt stimmt der Apparat, da, wenn die Schwester draußen war, habe ich mal dagegen geschlagen, ob er mal einen Hüber macht oder was. Und da sieht man ja dann die Wehen und später, da gibt es so ein ellenlanges, meterlanges Papier, sieht man, wie die Wehenabstände, die Wehenpausen immer kürzer werden, wie die Wehen immer heftiger werden, wie sie auch ihren Charakter enden und wie es am Schluss fast pausenlos Wehen gibt, die Presswehen und die Geburt dann sozusagen da ist. Und ja, dieses Bild der Wehen sagt uns ja, bestimmte Dinge kommen praktisch periodisch, wenn auch vielleicht in größerer Intensität und kürzeren Abständen immer wieder. Man kann also jetzt bei bestimmten Zeichen gar nicht sagen, ha, das war's, der Herr hat doch gesagt, ein Erdbeben wird sein. Und gerade war doch ein Erdbeben, jetzt geht's los. Kann man nicht sagen. Es muss in der Intensität und in der Häufigkeit, in der Sequenz zunehmen. Und auch der Endzeitbegriff, es tut mir fast leid, dass ich Sie da ein bisschen... Aber sonst verstehen wir das einfach nicht und wir geben uns über so viele Dinge Mühe, und das ist ja schön, um die Welt zu verstehen und dieser Welt zu bestehen, aber wir dürfen uns auch Mühe geben für die Bibel. Und dann merken wir, der Endzeitbegriff ist auch ein vielschichtiger Begriff. Ich sage mal, Endzeit ist nicht gleich Endzeit. Eigentlich ist Endzeit, seit Jesus auf die Welt gekommen ist. Das war der Anfang vom Ende, kann man sagen. Da haben wir Stellen bei Petrus und woanders, Hebräerbrief, am Ende der Tage. Das ist also Endzeit im umfassenden Sinn. Eigentlich seit Jesus gekommen ist, ist letzte Zeit. Die Sache ist ja eigentlich auch schon entschieden am Kreuz. Es sind ja nur noch die Auswirkungen. Aber es geht halt so lange hin. Dann haben wir Endzeit im engeren Sinn, eben, das wird von den Propheten genannt, Ende der Tage. wenn das Volk wieder im Land Israel ist. Und wir haben heute Morgen, als wir über Hesekiel 38 und 39 gesprochen haben, zu Recht gesagt, das gehört zusammen. Wir reden gern nur vom Volk, aber Land und Volk gehört zusammen. Nicht nur das Volk ist erwählt, sondern auch das Land. Und wenn das Volk im Land ist, hat es für die Völker Bedeutung. Und wenn es außerhalb ist, hat es auch Bedeutung. Und dann können wir also das Endzeit im weitesten Sinn, seit der Herr gekommen ist, Endzeit im engeren Sinn, sagen wir mal 1882, bis er kommt, 100, 150 Jahre. Und dann können wir noch sagen, die allerletzte Zeit, das ist die 70. danische Jahrwoche, die letzten 7 Jahre, die uns dann in Offenbarung 6 bis 19 ziemlich genau beschrieben wird. Also wir haben sozusagen schon im ersten Jahrhundert Endzeit. Und jetzt im 21. Jahrhundert. Und das unterstreicht das ja, was Jesus eigentlich in seiner großen Rede beantwortet. Er gibt Antwort für den ersten Fragebereich, wann wird die Zerstörung des Tempels sein? Wann ist Endzeit für das jüdische Volk, bevor es noch einmal zerstreut wird? Diesmal nicht nur 70 Jahre, sondern ganz lange. Wann wird der Tempel zerstört? Endzeit im ersten Jahrhundert. Matthäus 24. Lukas 21, Markus 13. Und dann umfassender und breiter dargestellt die, sage ich mal jetzt, eigentliche Endzeit im engeren Sinn, die letzten Jahrzehnte und die letzten Jahre vor der Wiederkunft Jesu Christi in Macht und Herrlichkeit. Jetzt könnte ich es mir einfach machen, jedenfalls was die Gemeindeglieder der Langen Steinbauer Höhe betrifft, und sagen, darüber haben wir auch in anderen Zusammenhängen in den letzten Jahren schon so oft gesprochen, die erinnert euch ja alle. Aber da wir A, Gäste haben und B, um die Vergesslichkeit des Menschen weiß, das betrifft auch mich, will ich noch mal kurz darauf hinweisen, wir haben mal über Daniel 7 gesprochen und haben in Daniel 7 gesehen, dass Daniel aus seiner historischen Warte gesehen gesagt bekommen hat, 4 Weltreiche wird es geben, dann kommt das messianische Reich. Und man hat schon von alters her diese 4 Weltreiche in Daniel 7, das ist dieser Löwe, das ist der Bär, das ist der geflügelte Leopard mit 4 Köpfen und das ist das komische Tier, das keiner kannte, das fraß und zermalmte und das nachher 10 Hörner hatte. Oder aus der Offenbarung noch 7 Köpfe. Und dann kommt der Menschensohn und richtet das Reich auf. Und da haben wir damals gesagt, und das ist noch heute so, eigentlich hätte das Reich Gottes beginnen müssen in der Zeit der Römer. Und tatsächlich, als das 4. Weltreich, nachdem die Babylonier als Löwe geherrscht haben über Israel, nachdem die Medo-Perser geherrscht haben als Bär, steh auf, frisst viel Fleisch. Und dann Alexander der Große mit seinen Nachfolgern, den Diadochen, kam tatsächlich dieses völlig verschiedenartige Tier, das imperialistisch auf der Erde geherrscht hat, Imperium Romanum. Und haben die Juden gewusst, jetzt muss das messianische Reich kommen. Und die Zeit war aus anderen Gründen schwanger von der Messiaserwartung. Also die Messiaserwartung im Judentum ist sehr vielschichtig, aber sie haben gedacht, jetzt muss es ja geschehen. Und es geschah ja auch. Jesus kam ja auch. Als die Zeit erfüllt war, kam er. Und jetzt kommt aber etwas, jetzt haben sie ihn verworfen. Und diese Verwerfung führt dazu, dass sozusagen dieses 4. Weltreich, wir haben ausführlich darüber gesprochen, sagen Sie mal, ja, ich erinnere mich noch gut, mit diesen ganz langen Beinen, Ost- und Westrom und so, ich habe das versucht, im Bereich der Religion und der Weltmächte darzustellen. Das verlängert sich bis ins 21. Jahrhundert und dann haben wir wieder ein Imperium Romanum. Das muss nicht so heißen. Das muss auch nicht genau in den Grenzen sein. Aber das ist das antichristliche Weltreich. Und da kommt der Herr wieder zum zweiten Mal und dann kommt das messianische Reich. Und schauen Sie von diesen Gedankengängen her, Sie können sich ja noch einmal die CD oder die Kassette nachhören. Haben ja auch andere darüber gesprochen, ist ja nicht nur hier der Fall gewesen. Schon auch von diesem Zusammenhang her sehen wir Endzeit 1. Jahrhundert, Endzeit 20. 21. Jahrhundert. Das ist aus mehreren Zusammenhängen wird das bestätigt. Und so gibt es dann auch große Parallelen zwischen dem 1. Jahrhundert und dem 21. Jahrhundert. Auch darüber, ich möchte Sie nun nicht triezen, aber auch darüber habe ich schon mal gesprochen. Ich nenne Ihnen mal ein paar Punkte. Einheitlicher Wirtschafts- und Sprachraum, Existenz eines Weltreiches, Vergöttlichung eines Menschen, also Cäsarenwahn, und dann wird es der Antichrist sein, Christen- und Judenverfolgung, es gibt einen Staat Israel, es gibt einen Tempel, das steht allerdings jetzt noch aus. Also viele Parallelen zwischen dem 1. und 21. Jahrhundert, weil die Bibel ja auch sagt, die Geschichte macht im Grunde nach nur einen riesig großen Bogen und landet dann wieder bei der Bühne des 1. Jahrhunderts, nur globaler und umfassender und technisierter im 21. Jahrhundert. Voilà, das immer. Und deswegen wird unser Weltsystem, babylonisches Weltsystem, jüdisch-christlich babylonisches Weltsystem, auch immer ähnlicher werden der Zustände, die wir im Rom des 1. Jahrhunderts haben. Und das zeichnet sich jetzt schon ab. Immer deutlicher. Jetzt gehen wir zurück zur Endzeitrede. Und da werden ja die Zeichen für die Zerstörung des Tempels genannt. Also heute Abend bleiben wir im 1. Jahrhundert. Und erst heute in der Woche kommen wir dann ins unsere Zeit, in die eigentliche Endzeit. Ja, ich hoffe, Sie sind jetzt nicht so sehr enttäuscht. Aber wissen Sie, es ist fast einfacher, summarisch über den Text zu sprechen, als wirklich in einzelnen Abschnitten. Das ist sehr viel mühevoller, aber sehr viel ergiebiger. Und wenn man sich darauf einlässt, denke ich, hat man auch mehr davon und versteht dann auch das, was folgt, besser. Wir haben Matthäus 24, 4 gehört. Und das finden wir auch bei Lukas und das finden wir auch bei Markus. Die große Warnung vor der eigentlichen Endzeitrede und den ganzen Zeichen, die große Warnung vor Verführung. Und zwar nicht nur im 1. und im 21. Jahrhundert, da besonders, sondern die große Warnung vor Verführung durch die ganze Zeit hindurch. Wir lesen noch einmal Matthäus 24, Vers 4. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen, also nicht, dass die Jesus heißen, aber unter dem Namen, sie wären der Christus. Werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und werden ganz, ganz wenige, also kaum messbar, wenige verführen. Eben nicht. Man sagt ja in der Medienlandschaft, die Mächtigen, also jetzt mal die Bundesregierung, meinetwegen auch die Wirtschaftsvertreter und so weiter, nehmen etwas nur dann wahr, wenn es eine gewisse Stärke und Intensität hat. Da muss man sich drum kümmern. Ja? Wenn es nur 3-4 Fälle sind, dann kann man das mal irgendwie schnell miterledigen oder auch überhaupt liegen lassen. Aber wenn Hunderttausende oder Millionen betroffen sind, dann muss da eine Regelung her. Schauen Sie, und wenn der Herr sagt, es ist die Gefahr für viele, dann können wir doch nicht sagen, das lassen wir mal links liegen. Ist mir alles zu kompliziert. Bringt mich durcheinander, verwirrt mich. Dem möchte ich mich nicht aussetzen. Zumindest die Leiter der Gemeinden müssen sich doch damit auseinandersetzen. Wenn der Herr sagt, Alarm, 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 viele werden verführt werden. Wer von uns mag dann verantwortlich sein Amt ausüben und sagen, kann schon sein, aber ich möchte mich damit nicht belasten und nicht beschäftigen. Also allein dieser Gedanke rechtfertigt einmal die intensive Auseinandersetzung auch mit dem endzeitlichen Wort. Aber das wird das nächste Mal im Fokus sein. Man kann über 50 falsche Messias im Verlauf der 2000 Jahre festmachen. Allein 50, über 50. Dann wird der Anfang der Wehen geschildert, die ja eigentlich, die Wehenzeit gehört ja eigentlich, in die Endzeit im engeren Sinn, in die letzten Jahrzehnte vor der Wiederkunft Jesu. Aber da merkt man schon etwas von dieser Doppelgesichtigkeit. Es spielt doch auch schon eine Rolle im 1. Jahrhundert. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Das heißt, man macht das Radio an oder klickt im Internet auf eine Nachrichtenseite oder schlägt seine Zeitung auf. Dann hört man vom Krieg. Man hört's. Überall geht's rund. War Johannes Gerloff und da hat er ein paar ungläubige Blicke geerntet letzte Woche auf der Kurzbibelschule, vielleicht war der ein oder andere da, als er gesagt hatte, vielleicht werden wir in ein paar Jahren feststellen, dass der Dritte Weltkrieg bereits begonnen hat. Er sagt, wir dürfen nicht unbedingt von unserer Situation in Deutschland aus die Welt betrachten und wie es uns geht, sondern in vielen Regionen ist wirklich der Bär los, da geht es wirklich rund. Und zuhin müssen ja Kriege heute gar nicht unbedingt mit Panzern und Kanonen und so Raketen geführt werden. Cyberwar, Währungskrieg, Rohstoffkrieg. Es gibt viele Möglichkeiten, Staaten unter Druck zu setzen und Einflusssphären zu erweitern und abzustecken. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch das Ende nicht da. Wieder die Warnung des Herrn, nicht die Dinge zu überstürzen, nicht vorschnell immer das Ende auszurufen. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere heben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Und wir müssen jetzt rüber zu Lukas schauen, um zu erkennen, dass sich diese Passage auch auf die Endzeit im ersten Jahrhundert bezieht. Ohne die Ergänzung von Lukas würde man diese Passage in Matthäus 24, 4 bis 8 lediglich auf den zweiten Fragezeitraum, die Endzeit, die Jahrzehnte vor der Wiederkunft Jesu Christi beziehen. Aber Lukas sagt uns, das spielt auch schon in der Endzeit im ersten Jahrhundert eine Rolle. Lukas 21, Vers 12. Lukas schildert das nämlich auch und sagt dann, vor diesem allem, noch bevor das alles, noch bevor der Anfang der Wehen sein wird, was wird da jetzt sein? Werden sie die Hände an euch legen und euch verfolgen, indem sie euch an die Synagogen und Gefängnisse überliefern, um euch vor Könige und Statthalter zu führen, um meines Namens willen. Es wird euch aber zu einem Zeugnis ausschlagen. Und dann in Vers 20, wenn ihr aber Jerusalem von Heerscharen umsingelt seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahegekommen ist. Das sind also jetzt drei Zeichen für diese, was ich sage, erste Generation, vor allem von Judenchristen, für diese Christen im ersten Jahrhundert, vor allem natürlich Judenchristen, weil es um Judäa geht, dass sie erkennen sollen, die Zeit des Endes des jüdischen Staates steht unmittelbar bevor. Der Tempel wird zerstört, sie werden zerstreut werden unter alle Nationen. Da wird als eines der Zeichen genannt, sie werden euch an Synagogen überliefern. Und das ist auch schon wieder ein deutlicher Hinweis. Das war eigentlich nur im ersten Jahrhundert der Fall, dass Christen, Judenchristen von Juden verfolgt wurden. Das gab es die ganze andere Geschichte hindurch gar nicht mehr. Die Juden wurden vielfach von den Völkern verfolgt. Zuletzt ja grausam vom Naziregime hier auf deutschem Boden und in Europa und in Spanien, im Mittelalter und ganz viele Judenverfolgungen. Aber dass Juden Judenchristen verfolgt haben, dass sie in Synagogen überliefert wurden, das gab es so eigentlich nur im ersten Jahrhundert. Und tatsächlich berichtet uns ja auch die Apostelgeschichte von diesen Verfolgungen, von diesen Repressionen, die die judenchristliche Gemeinde in Jerusalem und Judäa betroffen hat. Lukas führt es ja selber aus. Lukas Evangelium Teil 1 seines Berichts, Lukas Apostelgeschichte Teil 2. Er führt es ja jetzt selber aus. Da hat sich doch erfüllt. Schaut mal hin. Apostelgeschichte wahrscheinlich geschrieben im Jahr 62. Und da hat sich das schon weitgehend erfüllt. Er berichtet nämlich in Apostelgeschichte 4 von der Verhaftung des Petrus nach der Pfingstrede und anderer, wie sie vor dem Synedrium verhört werden, verwarnt werden. In Apostelgeschichte 5 berichtet er davon, wie die Apostel erneut verhaftet, verhört werden und diesmal sogar geschlagen. Diesmal haben sie nicht einfach laufen lassen. Er berichtet in Apostelgeschichte 6 von der Verhaftung und Steinigung des Stephanus und wie dann eine große, schwere Verfolgung, Apostelgeschichte 8, über die Gemeinde in Jerusalem gekommen ist. Und er berichtet vom Wüten des Saulus, Apostelgeschichte 9. Und er berichtet von der Verhaftung durch den jüdischen König im Jahr 42 von Jakobus und Petrus, also Jakobus der Apostel, und von seinem Märtyrertod und wie Petrus durch ein Wunder des Herrn, Sie kennen die Geschichte mit der Magdrode, die Tür wieder zugeknallt hat, das finde ich so herrlich, die beten da drin und das Gebet wird erhört und die knallt die Tür wieder zu. Also Verfolgung. Und man sagt, ob es nun genauso war, Petrus wäre dann nach Rom gegangen und wäre dort 25 Jahre Gemeindeleiter gewesen, von 42 bis 67 mit Unterbrechung. Und hat dann mit Paulus dort in der neronischen Verfolgung 67 den Märtyrertod gefunden. Also, Wenn ich könnte, Haken dahinter. Dieses Zeichen hat sich erfüllt. Stimmt's? Sie werden euch hassen um meines Namens willen und sie werden euch an Synagogen überliefern. Erfüllt. Zeichen erfüllt. Zweites Zeichen. Sie werden euch vor Könige und Statthalter führen. Jeweils Mehrzahl. Das heißt, mindestens zweimal, vielleicht auch öfters, muss das Zeugnis vom Messias Jesus den Prokuratoren, den Statthaltern oder Königen gegeben werden. Lukas zeigt uns auch das in seinem zweiten Teil in der Apostelgeschichte, wie das erfüllt ist. Und er sagt, das war auch eine Zeugnisgelegenheit. Von Pfingsten an waren die erfüllt mit dem Heiligen Geist und die haben dann auch das Zeugnis gegeben. Sie haben gesagt, Jesus ist doch der Messias. Jesus ist der Messias. Er ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Er ist auferstanden. Er wird wiederkommen. Das war das Zeugnis. Und Lukas berichtet davon, wie Paulus als Vertreter Jesu Christi vor zwei Prokuratoren sein Zeugnis gegeben hat. Auch davon haben wir ja schon gesprochen, weil wir ja die Missionsreise und die Romreise gemacht haben und in diesem Zwischenaufenthalt nach der dritten Missionsreise und vor der Romreise kommt ja diese, in der Verhaftungszeit des Paulus, dieses Zeugnis vor Festus und vor Felix. Stimmt's? Können Sie nachlesen? Vor Felix, das war 58 und Festus 59. Es fehlen aber noch, um dass wir auch bei diesem Zeichen einen Haken hinmachen können, auch dieses Zeichen hat sich erfüllt, jetzt fehlen noch die Könige. Und da finden wir zumindest einen auch in der Apostelgeschichte, es ist nämlich der König Agrippa. Als Paulus von seinem Berufungsrecht an den kaiserlichen Hof Gebrauch gemacht hat, da war der Statthalter recht in Verwirrung. Denn er fand, der Mann ist eigentlich unschuldig, er hat sich jetzt aber auf den höchsten Richter, als römischer Bürger durfte er das berufen, also muss ich doch meinem kaiserlichen Herrn irgendwas schreiben können. Und da bittet er Agrippa, der mit Bernice zu Besuch war, ihm zu helfen aus dieser Verlegenheit und sie hören Paulus gemeinsam an. Die kennen Sie, die große Rede, die Paulus dann hält. Merken Sie sich mal Agrippa, der spielt nachher noch im Leben der Christen eine Rolle. Jedenfalls, da haben wir das Zeugnis vor einem König. Der Statthalter sagt, Paulus, du rasest ja, du bist ja aus dem Häuschen. Agrippa nicht. Agrippa, der die jüdischen Gebräuche und so weiter kannte, sagte, mit so wenigen Worten hättest du mich fast zum Christen gemacht. Und er erkannte, und das sagt er dann nachher auch, Lukas hat da gute Quellen, er brauchte keine NSA, aber es gab irgendwelche Christen am Hof, die das ihm später berichtet haben. Er sagt dann, als Paulus draußen war, der Mann ist ungefährlich. Die Christen sind ungefährlich, ich finde nicht. Aber jetzt hat er sich nun mal auf den Kaiser berufen, sagt der Statthalter, jetzt muss er auch zum Kaiser. Und noch in der Apostelgeschichte von Lukas wird uns auch die Erfüllung des zweiten Zeugnisses vor einem König, mindestens das zweite Zeugnis, geschildert, nämlich in der Nacht, als der Feind den Paulus auf dem Meer umbringen will, da steht ihm ein Engel bei und der Herr hat es ihm auch vorher schon in Judäa gesagt, du musst nach Rom und du wirst vor dem Kaiser Zeugnis geben. Und er hat sich dann auch erfüllt und zwar im Jahr 62 vor Kaiser Nero. Jetzt fehlt noch das dritte Zeichen und jetzt wird es spannend. Da sagt der Herr, also wenn die Jünger, sagen wir mal, die hätten jetzt so eine Bibelstunde gehabt wie mir, kann man natürlich gar nicht vergleichen, die Apostel haben eine ganz andere Bibelstunde gehalten, aber sie hätten so ein bisschen wie wir gemacht, dann hätten sie jetzt überall einen Haken machen können. Überall ist geschehen, Zeichen verfüllt, Zeichen erfüllt, Zeichen erfüllt. Und jetzt fehlt das Letzte noch. Wenn ihr aber Jerusalem von Heerscharen umzingelt seht, dann erkennt, es ist soweit, die Verwüstung ist nahe. Jetzt, wie hat sich das erfüllt? Und ich finde das so tröstlich auch für uns, wenn wir sehen, wie der Herr hier Maßarbeit für die Gemeinde gemacht hat, was uns dann entspannt auch in die dichter werdende Endzeit gehen lässt. Der Herr ist da und sorgt für seine Leute. Also es war so, dass Jerusalem war im Jahr 68 umzingelt. Der jüdisch-römische Krieg begann 66. Es brodelte sowieso schon immer in Judäa, das galt als kaum regierbare Provinz, die Juden galten als aufsässig, als gefährlich. Und die Statthalter, die haben in Judäa das so gemacht, wie auch in anderen Teilen des Imperium Romanums. Da gibt es dann bei einem römischen Geschichtsschreiber so einen netten Bericht, sie gingen als arme Mäuse in die Provinz und kamen als reiche Millionäre, Milliardäre wieder zurück. Wie haben die das gemacht? Ja, die haben einfach nicht nur das eingezogen, was Rom gefordert hat, sondern da haben sie ja noch kräftig draufgeschlagen und sich da eine goldene Nase verdient. Und am Schluss waren ganz furchtbare Landpfleger und Statthalter in Judäa. Und einer wollte sogar an den Tempelschatz gehen. Und da war es aus. Das haben die Juden total rebelliert. Und im Jahr 66 kommt es zu einem spontanen Volksaufstand in Galiläa. Und das war ja kein richtiges Heer, das die Juden hatten. Das hatte ungeheure Erfolge. Am Schluss musste das riesige römische Imperium ein Drittel aller seiner Legionen, aus Britannien und überall her haben sie Soldaten nach Judäa gebracht, ein Drittel aller Legionen dieses kleine Judäa verlegen, um überhaupt dem Aufstand Herr zu werden. Und Sie können sich ja vorstellen, als die nachher die in die Finger gekriegt haben, wie wütend die waren und was die Römer dann auch gemacht haben. Dieser Gartenzwerg von Staat da, ja, das war 66, begann das. Und sie haben zunächst Galiläa zurückerobert. Da wurde Flavius Josephus gefangen genommen. Und dann sind sie an der Jordanebene hinuntermarschiert nach Qumran. Das haben sie in Schutt und Asche gelegt. Aber die haben die Rollen noch vorher versteckt, in den Höhlen. Die haben wir dann gefunden. Und ich da rumdappel, denke ich immer dran, aha. Und dann sind sie von Qumran, das ist ja unten am Toten Meer, und dann geht es heute geht es dann die große vierspurige Straße hinauf nach Jerusalem. Und diesen Weg von Jericho sind die dann auch gezogen und haben die Stadt umzingelt, 68. Und jetzt kann man am letzten Zeichen einen Haken machen. Aber jetzt haben die judenchristliche Gemeinde, die das Wort beachtet hatte, ein Problem. Sie wussten, jetzt ist das Ende da. Aber wir sitzen dummerweise in der Stadt und die Römer sind drumherum. Guter Rat ist teuer. Aber der Herr hat vorgesorgt. Als eben Vespasian, der General, der von Nero beauftragt war, den jüdischen Feldzug durchzuführen, die Stadt umzingelt hatte, geschah in Rom etwas Besonderes. Nero begann Selbstmord. Und es begannen wirre Zeiten in Rom. Es war das sogenannte Vierkaiserjahr 68-69. Und die römischen Truppen haben Vespasian zum Kaiser ausgerufen. Und er eilte nach Rom. Und durch diesen Zufall, aber wir merken schon, da hat der Herr seine Hand im Spiel, durch dieses weltpolitische Ereignis, das eigentlich mit Judäa gar nichts zu tun hatte, wurde die Umlagerung nochmal aufgemacht. Und alle Judenchristen sind raus aus der Stadt. Und erst im Frühjahr 70, als Vespasian dann Kaiser war in Rom, hat er seinen Sohn Titus beauftragt, die Sache zu Ende zu bringen. Und der Belagerungsring schloss sich wieder im März 70, kurz vor Pessach. Und jetzt wird es interessant. Die Judenchristen haben das Wort ernst genommen und haben das prophetische Wort beachtet und sind aus der Stadt geflohen. Wenn ihr das hört, flieht, flieht raus in die Berge. Und sie sind nach Pella ins Ostjordanland geflohen. Die frommen Juden sind in die Stadt hineingeflohen vor den Römern, die erneut herangerückt sind. Und die Stadt war proppevoll, weil auch Pessach war, eins der großen Pilgerfeste. Und dann wurde die Stadt umschlossen und keiner kam heraus. Und es gab dann in dieser Zeit, spielten sich furchtbare Zustände ab. Es gab Hungersnöte und ganz schreckliche Dinge. Untereinander waren sich die Juden nicht ganz grün. Zuletzt wurde die Stadt erobert, Zehntausende wurden gekreuzigt. Es gab eine Überschwemmung in den Bordellen des Reiches von jüdischen Frauen, die dorthin verkauft wurden. Und der Sklavenmarkt war voll von jüdischen Menschen. Also ganz schreckliche Sache, man kann das kaum lesen. Und der Unterschied machte in diesem Fall die Kenntnis des Wortes Gottes. Das Beachten des Wortes Gottes, genauer des prophetischen Wortes. Und das ist jetzt interessant, und das wollen wir die letzten paar Minuten noch kurz beachten. Das war schon mal so und das wird wieder so sein. Als nämlich Jerusalem zum ersten Mal erobert wurde, da gab es auch einen Propheten. Es war zwar nicht der Prophet wie Mose, also Jesus, aber es gab den Propheten Jeremia, noch Ezekiel. Und die haben gesagt, täuscht euch nicht, Nebukadnezar wird Jerusalem erobern, die Stadt wird zerstört werden. Wenn ihr überleben wollt, geht hinaus und unterwerft euch diesem König. Ihr werdet gestraft um eurer Sünden willen. Das Gericht Gottes ist über euch. Und damals waren die ganzen Falschpropheten haben auch Jeremia zugesagt, Er weissagt Lüge, Friede und Sicherheit. Die Falschpropheten haben dem Volk auch nicht die Sünden vor Augen gestellt. Sie haben gesagt, schon alles okay, der Herr ist mit euch. Ein bisschen Ehebruch, ein bisschen Betrügerei, das muss man nicht so eng sehen. Der Herr sieht es auch nicht so eng. Hauptsache, wir haben uns lieb. Und es war eine einzige Katastrophe. Jeremia sagt, um den Preis eurer Seele wird das geschehen. Wer hört, wird leben. Das war dann im ersten Jahrhundert so und das wird bei der dritten Eroberung Jerusalems wieder so sein. Und das sind sehr krasse Beispiele, wenn man auf das Wort hört, da wird sehr deutlich. Aber eigentlich muss man ja sagen, aufs Wort hören, ich meine, in Jerusalem umkommen ist schon schrecklich genug, aber noch viel schrecklicher ist, vor dem Thron des lebendigen Gottes, vor dem Richterstuhl des lebendigen Gottes erscheinen zu müssen und festzustellen, ich habe nicht auf das Wort Gottes gehört. Ich meine, Sie sind ja jetzt hoffentlich eine Ausnahme, sonst wären Sie ja auch nicht hier oder haben Sie irgendwie Probleme, haben gesagt, das ist vielleicht ganz nett, vielleicht kann ich die Stunde hier ganz angenehm verbringen. Sie wollen ja aufs Wort hören. Und wir müssen aber nicht nur allgemein aufs Wort hören, das uns warnt und das uns Licht und Orientierung gibt, sondern eben auch aufs prophetische Wort. Und das wird in der Endzeit an Bedeutung zunehmen. Und das ist wichtig, dass wir uns darin auch mühen und uns damit beschäftigen. Und wir haben gesehen, wie Gott die Dinge so erfüllt hat, wie er es vorhergesagt hat. Und wie er seine Gemeinde nicht im Stich gelassen hat. Und wie er einen wunderbaren Ausweg für sie hatte. Und so können wir die Augen offen haben, auch für die Zeichen unserer Zeit. Das wird ja jetzt das Interessante sein in den nächsten ein, zwei Teilen. Wenn der Herr jetzt über unsere Zeit und die Zeichen spricht, die unsere Endzeit vor der Wiederkunft kennzeichnet und wir feststellen, wie sieht es denn aus? Haben wir das nicht? Wie weit sind wir? Wo können wir schon einen Haken machen und wo können wir noch keinen Haken machen? Aber das ist ja nicht nur so, dass wir unsere Neugierde befriedigen, sondern die Rede wird ja gehalten, um Konsequenzen zu ziehen. Mensch, wach doch mal auf. Mensch, wach doch mal auf. Die erste Generation von Christen war wach. Gut, da gab es auch schon die ersten, die schläfrig wurden, aber die Apostel und diese Gruppe war sehr wach. Und sie haben aufs Wort geachtet und waren reich gesegnet und wir auch. Und das möge Gott uns schenken, dass wir wirklich im Wort zu Hause sind, wirklich auf Gottes Wort hören, auf das prophetische Wort und den Herrn zu uns reden lassen und uns dem Reden des Herrn auch aussetzen und hören, was er uns zu sagen hat und suchen zu verstehen und Fragen haben und nicht eingeschlafen sind. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns nicht einfach so durch diese Zeit stolpern lässt, dass du uns Licht und Orientierung geben willst für die großen heilsgeschichtlichen Zusammenhänge, für den Plan, den du mit dieser Welt hast, mit deinem Volk, mit deiner Gemeinde und dass wir erkennen dürfen und dadurch auch mehr Vertrauen und Glauben haben dürfen, fassen dürfen, dass damals ja alles so gekommen ist, du hast alles so vorhergesagt, es ist genau so gekommen, dass das auch für unsere Zeit gilt und dass wir gut daran tun, auf dich zu hören, auf dein Wort zu achten, in den persönlichen, ethischen, moralischen Fragen, aber auch was unsere Zeit betrifft und wo es hingeht. Und danke, dass du uns geistliche Augen schenken willst, dass wir sehen dürfen, dass du mit deinem Volk wieder deine Geschichte begonnen hast und dass wir uns nicht auf die Seite derer stellen, die sich gegen dein Handeln in deinem Volk stellen, sondern dass wir Israel segnen, weil du ihr Herr bist. Und nun danken wir dir auch, dass du jeden Einzelnen hier in dem Raum kennst, seine Sorgen, seine Nöte, auch seine Fragen, vielleicht auch seine persönliche Endzeit, seine schwierigen Verhältnisse. Und so wie du alles durchzutragen vermagst, so vermagst du auch den Einzelnen durchzutragen. Wir vertrauen dir, dir ist gar nichts entglitten. Diese Welt ist deine Welt und du herrschst in dieser Welt, so wie es dir gefällt. Gepriesen seist du. Amen.